Jedoch sollte man nicht jede Unterfunktion behandeln und nicht jede Unterfunktion führt zum Dicksein. Ich glaube, das ist dann auch eher jedem individuell anzulassen, ob er aktiv ist im Alter oder eher weniger. Auch die Ernährung spielt da eine wichtige Rolle. Also Schilddrüse gleich Unterfunktion gleich dick ist nicht so ganz richtig.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Die Schilddrüse ist ein kleines, aber lebenswichtiges Organ, das viele Körperfunktionen beeinflusst. Sie spielt eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel und bei der Regulierung von Hormonen. Schilddrüsenerkrankungen sind weit verbreitet und können erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben. Eine frühzeitige Diagnose und moderne Behandlungsmethoden sind entscheidend, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Worauf wir achten müssen, weiß mein heutiger Gast. Dr. Johannes Paul Richter ist ein erfahrener Nuklearmediziner, ich finde, das klingt schon mal per se sehr fancy, und Spezialist für Schilddrüsenerkrankungen. Er leitet das Schilddrüsenzentrum in Berlin, wo er sich auf die Diagnose und Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen spezialisiert hat. Dr. Richter setzt moderne Verfahren wie die Radiofrequenzablation ein, um seine Patienten optimal zu versorgen. Mit seinem umfangreichen Fachwissen und seinen innovativen Herangehensweisen ist er einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Johannes Paul Richter.
Guten Tag. Hallo.
Lieber Johannes, wie sieht denn bei dir so ein, was machst du gerne an Sonntagen aus?
Ja, der Sonntag ist für mich sehr wichtig und heilig und so gut wie immer arbeitsfrei. Der wird natürlich hauptsächlich der Familie gewidmet, meinen drei kleinen Töchtern und meiner Frau. Also
allein mit vier Frauen?
Ja, eigentlich sind es sechs, wenn man noch die Hündin mit dazu zählt, aber
hättet ihr da nicht wenigstens die männlichen Geschlechter aussuchen können?
Ja, also sechs Frauen sind schon herausfordernd, aber das Wochenende, vor allen Dingen Sonntag, ist wichtig zu entspannen.
Schön, schön, stelle ich mir sehr schön vor. Was hat dich denn dazu bewogen, dich auf die Schilddrüsenmedizin zu spezialisieren?
Ja, das war ein langer, verwobener Weg, da möchte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber die Schilddrüse ist ein sehr, sehr interessantes, vielfältiges Organ und man hat als Nuklearmediziner sehr, sehr viele Möglichkeiten, Labor, Bilddiagnostik, Anamnese wie ein Allgemeinmediziner, also viele Möglichkeiten, Krankheiten zu diagnostizieren. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Organ mit doch sehr vielfältigen Einflüssen auf den Organismus.
Ich fand es ganz interessant, in unserem Vorgespräch hatte ich gerade so gesagt, naja, im Zweifelsfall interessiert das hier in erster Linie die Leute, die auch was mit der Schilddrüse haben. Und dann sagst du gleich so ganz selbstbewusst, naja, dann ja eigentlich fast alle.
Ja, ja, so richtig. Also jeder Dritte hat Knoten und die Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse wie Hashimoto oder Basedow sind auch sehr häufig verbreitet. Auch die hat jeder Dritte. Das heißt also, zwei von drei haben eine Schilddrüsenerkrankung.
Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Welche Rolle spielt die Schilddrüse denn tatsächlich im menschlichen Körper und warum ist denn die Funktion so entscheidend?
Die Schilddrüse ist gerade mal so groß wie eine Säuglingsfaust, aber ist ein sehr, sehr vernachlässigtes Organ, obwohl es als Hauptfunktion den Stressfilter hat. Also alles, was mit Stress zu tun hat, kann die Schilddrüse positiv oder negativ beeinflussen und ist so gut wie an jedem Stoffwechselprozess beteiligt, der angepasst wird, je nachdem, ob man eben in Stress- oder in Ruhesituationen ist.
Ja, Stoffwechsel ist wirklich insofern nochmal ein sehr interessantes Thema, weil man sagt ja dann immer, ab einem gewissen Alter schläft der Stoffwechsel dann irgendwann ein und deswegen wird man dick. Ist das so?
Ja, das muss man so ein bisschen differenzieren. Es ist natürlich nicht ganz so. Ältere Patienten haben natürlich einen langsameren Stoffwechsel und man kann auch anhand der Schilddrüsenwerte oder Hormone messen, dass die älteren Menschen Richtung Unterfunktion tendieren. Jedoch sollte man nicht jede Unterfunktion behandeln und nicht jede Unterfunktion führt zum Dicksein. Ich glaube, das ist dann auch eher jedem individuell anzulassen, ob er aktiv ist im Alter oder eher weniger. Auch die Ernährung spielt da eine wichtige Rolle. Also Schilddrüse gleich Unterfunktion gleich dick ist nicht so ganz richtig. Außerdem muss man auch dazu sagen, sehr viele ältere Menschen, die dann zur Unterfunktion neigen, kriegen Schilddrüsenmedikamente. Und Schilddrüsenmedikamente haben unter anderem auch die Nebenwirkung, dick zu machen in Form von einer Ödemneigung, heißt Wassereinlagerungen.
Wenn wir jetzt mal auf die Erkrankung gehen, du hast es jetzt ja eben gerade schon mal so kurz ein paar Prozentzahlen angesprochen, aber lass uns doch nochmal genau reingehen, welches sind die häufigsten Schilddrüsenerkrankungen und wie wirkt sich das aus?
Also wie schon angesprochen, jeder Dritte in der Bundesrepublik hat einen Schilddrüsenknoten. Ein Schilddrüsenknoten an sich ist keine Erkrankung, solange er keine Hormone produziert. Das heißt also im Volksmund heißer Knoten. Sind die meisten Knoten funktionslos und eigentlich auch bedeutungslos. Bösartigkeit gibt es auch, ist nur sehr, sehr selten. Also wir haben ungefähr 7000 Neuerkrankungen im Jahr bezogen auf die Bevölkerung der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Was häufiger ist mit einem Verhältnis von eher 10 zu 1 und auch genetisch bedingt, sind die sogenannten Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, wie zum Beispiel der Morbus Basedow, bekannt als Krankheit mit den Frosch- oder Glubschaugen, und die Hashimoto-Entzündung der Schilddrüse.
Aber Hashimoto, da nur um jetzt quasi auf meinen Punkt von eben zurückzukommen, das ist ja schon sehr häufig, wenn dass die Patientinnen oder Patientinnen, dass die dann doch schon deutlich an Gewicht zunehmen könnten, oder?
Ja, das ist richtig. Die Hashimoto-Erkrankung ist eine Erkrankung, die wir auch Chamäleon-Erkrankung der Schilddrüse nennen, weil sie so vielfältig ist und auch vielfältige Symptome verursachen kann, die nicht unbedingt immer von der Schilddrüse kommen müssen. Aber worunter die Patienten sehr leiden. Und eines der Hauptthemen ist tatsächlich die ungewollte Gewichtszunahme beziehungsweise die Unmöglichkeit, Gewicht zu verlieren, egal ob man die Ernährung anpasst oder viel Sport macht. Und darunter leiden die meisten Patienten beziehungsweise Patientinnen.
Und wie entsteht sowas? Ich hatte immer gehört, dass das ein Problem mit der Jodaufnahme ist, oder ist das so kurz gesprungen?
Das ist sehr kurz gesprungen. Also eine Hashimoto-Thyreopathie fängt schon im Darm an, das sogenannte Leaky Gut-Syndrom, bedeutet also im Jugendalter, meistens so zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, wird dem Immunsystem des Darms, in dem ja 80% des Immunsystems sitzen, ein, nennen wir es mal jetzt Giftstoff oder ein Antibiotikum oder ein Bakterium präsentiert, womit er nicht so ganz klarkommt. Und als Kreuzreaktion werden dann Antikörper gebildet, unter anderem gegen die Schilddrüse oder gegen die Bauchspeicheldrüse. Dann haben diese Patienten Diabetes oder gegen den Magen, dann die Gastritis. Also Patienten mit einer Hashimoto haben meistens sehr viele Begleiterkrankungen und im höheren Alter, so ab 50, unter anderem auch rheumatische Erkrankungen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also möchte man ja wirklich nicht haben. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zu dem Thema Prävention, aber kommen wir doch jetzt erstmal zu dem Thema der Diagnostik. Das heißt also, ich hatte ja schon das Loblied im Vorwege gesagt, dass du die modernste und tollste Diagnostik hast, und ich finde ja, der Begriff Nuklearmediziner klingt ja sowieso schon mal sehr, sehr spektakulär. Erzähl mir doch mal, wie läuft denn so eine Diagnostik ab?
Ja, Nuklearmedizin heißt deswegen so, weil wir mit Radioaktivität arbeiten. Also in der Radiologie zum Beispiel werden ja Bilder gemacht mit Röntgenstrahlen. Wir machen Bilder mit radioaktiven Stoffen, die den Patienten gespritzt werden, aber in so geringer Dosis, dass es der Körper nicht merkt, und in gerade ausreichender Menge, dass wir sehr schöne Bilder machen können. Und modern deswegen, die Kameras werden eben immer empfindlicher, sodass wir immer weniger Dosis spritzen müssen, um sehr gute Bildqualität zu erhalten. Andererseits haben wir natürlich auch noch den Ultraschall. Auch diese Geräte werden immer besser. Die werden jetzt zusammen mit den Entwicklungen der KI auch immer effizienter. Das heißt, zum Teil optimieren die Bilder so, dass man hervorragende Auflösungen hat. Die Volumetrie wird immer besser. Also man kann mit den neuesten Geräten schon auch bessere, feinere Diagnostik machen.
Was ich aber ganz interessant in dem Zusammenhang finde, ist, für mich ist ja ein Nuklearmediziner jemand, der dann wirklich sich sehr stark auf dem Thema Diagnostik konzentriert hat. Aber ihr macht ja wahrscheinlich dann auch die Therapie oder die Therapieansätze bei euch im Schilddrüsenzentrum, oder?
Ja, das ist das Spannende an dem Fach Nuklearmedizin. Man ist sozusagen ein Internist mit allen Möglichkeiten der Diagnostik und der Therapie. Das ist richtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Knoten haben, können wir, wie wir es am Anfang erwähnt haben, die sogenannte Radiofrequenzablation anwenden. Das ist ein minimalinvasives Verfahren, wo mittels Hitze Knoten gezielt zerstört werden unter Schonung der Restschilddrüse. Also die Restschilddrüse wird gar nicht tangiert. Man verliert auch die Schilddrüsenfunktion sozusagen nicht, braucht dann keine Medikamente, hat keine Narbe. Das ist ein modernes Verfahren zum Beispiel.
Ich stelle mir das so als alter Star Wars-Fan so ein bisschen lasermäßig vor, dass so gezielt die Knoten werden lasermäßig weggeschossen.
Ja, sowas gab es auch. Laser war leider nicht so effizient.
Okay.
Weil die Energie, die der Laser verursacht, einfach nicht so gut kontrollierbar ist.
Ah, wirklich? Das ist interessant. Man stellt sich ja vor, dass so ein Laser viel gezielter sein müsste als jetzt so eine Radiofrequenz. Ich meine, so eine Frequenz, stelle ich mir vor, ist ja viel breiter gestreut.
Na, sagen wir so, im Spektrum liegen die ja nicht so weit auseinander. Das eine ist eben näher am sichtbaren Licht, das Laser, und die Radiofrequenz heißt deswegen so, weil das im Bereich der Radiowellen ist aber von der Effizienz her ist der Laser durch die Lichtleiter nicht so gut steuerbar wie so ein dünnes Stäbchen, wie so ein Heizstab. Den kann man natürlich besser durch einen Knoten führen als ein Lichtleitkabel. Das ist der einzige Grund.
Und für welche Patienten ist das besonders gut geeignet?
Die Indikationen für eine Radiofrequenzablation sind vielfältig. Eigentlich gibt es keine Begrenzung. Außer in Deutschland dürfen wir bösartige Knoten damit nicht therapieren. Aber egal welche Zusammensetzung, ob zystisch, ob fest, ob groß, ob klein, ob heiß oder kalt, also heißt, ob es Hormone produziert oder nicht, sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich muss man gucken, wenn man jetzt Knoten hat, die 100, 150 Milliliter groß sind, ob es dann überhaupt sinnhaft ist, ein minimalinvasives Verfahren zu nutzen oder dann doch eher die klassische OP.
Ich finde das sehr interessant, weil üblicherweise, wenn man jetzt irgendwelche Zysten oder andere Knoten oder sowas hat, dann geht man ja meistens immer erstmal rein und nimmt eine Gewebeprobe, um zu schauen, ob eine Bösartigkeit vorliegt. Das kann ich mir jetzt vorstellen, wird man bei der Schilddrüse ja nicht machen. Wie unterscheidet ihr denn dann die Bösartigen von den Nicht-Bösartigen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, also wir müssen es doch machen. Also bevor wir ein minimalinvasives Verfahren anwenden dürfen, müssen wir nahezu 100% ausschließen, dass es bösartig ist. Und wir haben da zwei Möglichkeiten. Wir haben eine sogenannte Tumorsintigraphie, die kommt aus der damaligen Brust, also Mama-Diagnostik. Damit können wir schon schauen, ob es Gebiete innerhalb der Schilddrüse oder des Knotens gibt, die ein verstärktes Wachstum anzeigen. Und dann können wir gezielt mit der Feinnadelpunktion eine Gewebeprobe rausholen.
Tatsächlich?
Ja, es ist auch Pflicht, weil Bösartigkeit, wie gesagt, muss klassisch operiert werden. Und das müssen wir ausschließen, bevor wir ein minimalinvasives Verfahren verwenden.
Und warum muss man das? Also was wäre jetzt sozusagen, wenn ihr jetzt einen bösartigen Knoten beschießt?
Naja, bei einer OP ist immer hundertprozentig. Also wenn man jetzt einen Knoten oder die Schilddrüse herausnimmt, dann sind die Zellen weg. Das kann man dann über den Tumormarker auch kontrollieren. Wenn man jetzt ein minimalinvasives Verfahren wie die Radiofrequenzablation verwendet, erwischt man nie 100% der Milliarden Zellen eines Knotens. Das heißt also, ein gewisses Restrisiko besteht dann ja immer noch bei bösartigen Knoten. Deswegen müssen die operiert werden.
Was würdest du sagen, sind denn die häufigsten Symptome, die auf eine Schilddrüsenerkrankung hinweisen? Also wenn jetzt unsere HörerInnen jetzt sagen so, Mensch, der hat gesagt, der so viele, jeder Dritte und so. Jetzt zählt man so mal die Runde ab, die jetzt hier gerade so sitzt und denkt so, da könnte ich mit dabei sein. Woran könnte man dann merken, dass man eine Schilddrüsenerkrankung hat?
Ja, die Symptome sind leider sehr, sehr unspezifisch, die Schilddrüse hervorrufen kann. Meistens sind es dann auch andere Erkrankungen. Aber sagen wir mal, die Hauptsymptome, die richtungsweisend sind mechanische Beschwerden. Das heißt also Schluckbeschwerden, ein Druckgefühl rechts oder links am Hals, was persistiert. Oder wenn man im Liegen mehr Druck entwickelt, solche Sachen, also mechanisch auf jeden Fall. Und vom Stoffwechsel her, bei heißen Knoten muss man schauen, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, ein chronisches Schwitzen, sowas ist dann schon mal ein Indiz für eine Schilddrüsenerkrankung.
Chronische Schwitzen, denke ich jetzt gerade an unsere HörerInnen, die sich gerade in der Menopause befinden, aber vielleicht kommen wir gleich nochmal auf diese Frage.
Ja, auch das ist nicht ganz abwegig, ja.
Okay, aber was würdest du sagen, welche Bedeutung hat die Früherkennung denn dabei? Das heißt also, ist wahrscheinlich wie bei jeder Krankheit, umso später man sie erkennt, umso niedriger sind die Heilungschancen, aber trotz allem würde man jetzt ja nicht einfach mal, oder würde man einfach mal präventiv sich seine Schilddrüse anschauen lassen?
Also das würde ich auf gar keinen Fall machen, da ja, wie anfangs besprochen, Knoten sehr häufig sind, würde ich meine Schilddrüse präventiv nicht untersuchen oder schallen lassen, wenn man nicht diese erwähnten Probleme hat, wie eben mechanische Probleme oder Stoffwechselprobleme.
Da kommen wir jetzt wieder zurück. Also nur weil man in der letzten Zeit viel zugenommen hat, ist richtig. Das noch nicht automatisch Stoffwechselproblem, ist das nicht automatisch ein Grund, sich die Schilddrüse anschauen zu lassen.
Weil das Problem in Deutschland ist leider noch so, dass Knoten gleich Schilddrüsen-OP. Und das ist nicht ganz richtig. Deswegen würde ich, wenn ich keine Schilddrüsenprobleme habe, sie mir auch primär erstmal nicht untersuchen lassen.
Okay. Trotz allem die Frage nochmal zurück. Wie wichtig ist die Früherkennung?
Also vergleichbar mit einer Brustkrebsfrüherkennung bei der Frau, Prostatakrebs beim Mann, null.
Okay.
Schilddrüsenkrebs ist auch sehr, sehr selten, bis auf ganz, ganz geringe Ausnahme auch sehr, sehr langsam fortschreitend und eigentlich zu nahezu 100% heilbar, wenn es erkannt wird.
Ich habe gelesen, dass es auch eine medikamentöse Therapie gibt, also bevor man dann eine Operation macht, oder sind das einfach zwei völlig verschiedene Indikationen, wann man medikamentös arbeitet und wann man operiert?
Genau, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es hängt dann tatsächlich vom Krankheitsbild ab. Also wenn man einen heißen Knoten hat, kann man bis zur Therapie Schilddrüsenblocker geben. Das ist natürlich ein Medikament. Oder wenn Patienten tatsächlich in eine Unterfunktion rutschen, dann gibt man L-Thyroxin, also ein Schilddrüsenersatzhormon, um die Patienten wieder in die Euteriose, also ins Gleichgewicht der Schilddrüsenhormone zu bringen.
Wie hoch ist denn so eine Heilbarkeit? Also ich kenne wirklich ein paar, zugegebenermaßen eigentlich nur Frauen, die ein Hashimoto haben, und irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem die die Diagnose haben, hat sich auch irgendwie nicht viel verändert, aber das hoffentlich ist nicht so, man kann doch wahrscheinlich da schon das machen, oder?
Ja, man muss dazu sagen, es ist ein Unikum in Deutschland, dass die Schilddrüse in der Hand der Nuklearmediziner ist. In allen anderen Ländern ist es hauptsächlich der Endokrinologe. Und in der Nuklearmedizin, da sie leider doch nicht nur spezifisch auf die Schilddrüse gerichtet ist, wird die Schilddrüsenerkrankung an sich, egal welches ist, zu lax gehandhabt. Das heißt, Knoten gleich OP, Schilddrüsenunterfunktion gleich Schilddrüsenmedikament, aber es wird leider nicht ganzheitlich drauf geschaut. Wie ich eingangs gesagt hatte, ist ja die Schilddrüse schon der Hauptstressfilter, auch für Frauen in der Menopause manchmal ein Problem. Also müsste man dann doch eher gezielter, ganzheitlicher drauf gucken. Eine Patientenanamnese sollte doch etwas intensiver sein, das Labor sollte etwas ausführlicher sein, der Ultraschall sollte genauer sein. Also man muss bei der Schilddrüse doch sehr genau hinschauen und differenziert, um die Symptome zu unterscheiden und dann auch richtig zu therapieren. Und ganz wichtig hierbei sind auch die Naturheilstoffe beziehungsweise gewisse Spurenelemente oder Vitamine, die von der Standardmedizin dann doch außer Acht gelassen werden.
Das heißt also, wenn man einen, wie du es beschreibst, einen mehr ganzheitlichen Blick auf dieses ganze Thema hat, dann ist die Heilungswahrscheinlichkeit auch höher?
Ja, also man muss fairerweise sagen, dass Hashimoto nicht geheilt werden kann, aber Hashimoto kann doch sehr gut eingedämmt werden bis hin zur Symptomfreiheit. Und da spielt als an allererster Stelle der Lebensstil eine Rolle. Es ist einfach so, weil die Schilddrüse ist das Stressorgan oder stresssensibel. Gerade wenn man eine Schilddrüsenerkrankung wie Hashimoto hat, ist sie nochmal sensibler als eine gesunde Schilddrüse. Die Ernährung spielt eine sehr wichtige Rolle und als Unterteil der Ernährung natürlich auch die Supplementierung. Ja, also Selen ist da ein wichtiger Aspekt. Wir haben ja selenarme Böden, genauso wie Jodmangel, relativen Zinkmangel, Magnesiummangel. Also diese Supplemente kann man mal testen lassen und kann sie dann gegebenenfalls ersetzen.
Aber interessant, das heißt also, das sind alles Themen, die für die Schilddrüse eine Rolle spielen. Also ich hätte jetzt als erstes Selen hätte ich wahrscheinlich noch gewusst, Jod hätte ich noch so vermutet. Richtig oder falsch?
Ja, das ist richtig, gerade so in Regionen, wo es doch noch Jodmangel gibt, also wie in der Schwäbischen Alb oder in Österreich zum Beispiel, in der Steiermark, wo nachgewiesenermaßen sehr wenig Jod ist und auch die Landbevölkerung sehr wenig Jod zu sich nimmt, da sieht man doch noch öfter die vergrößerten Jodmangelstrom.
Und Zink und Magnesium gehören auch dazu?
Zink und Magnesium gehören auch dazu. Das ist dann aber eher ein komplexerer Stoffwechselzusammenhang, auch im Zusammenhang mit dem Vitamin D, was aber nicht direkt Schilddrüsenthema, sondern eher Nebenschilddrüsenthema ist.
Da sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit.
Bei der Ganzheitlichkeit, und man muss dazu sagen, die Schilddrüse ist ja eines der Primärorgane, der ja die Nebenniere nachgeschaltet ist. Und man muss immer auf die ganze hormonelle Achse schauen, also wirklich mit dem endokrinologischen Blick und nicht nur die Schilddrüse für sich betrachten. Es ist ja doch ein sehr komplexer Zusammenhang, und gerade bei Frauen, wo, sagen wir mal, die Östrogene oder Beta-HCG doch eine Ähnlichkeit hat mit dem TSH, muss man nochmal differenzierter hinschauen. Das heißt also, bei Frauen sind noch ein bisschen empfänglicher für Störungen des hormonellen Gleichgewichts.
Ist es denn tatsächlich auch so, dass Frauen häufiger dann dementsprechend auch Schilddrüsenerkrankungen haben?
Na, das kann man so nicht verallgemeinern. Also der Basedow ist etwas häufiger bei Männern und der Hashimoto ist etwas häufiger bei Frauen. Knotenverteilung ist ähnlich.
Okay. Kommen wir aber trotzdem, wir bleiben aber kurz bei den Frauen. Ich habe zumindest die Statistik sagt im Augenblick, dass 70% unserer HörerInnen weiblich sind. Also von daher wird es dann vielleicht den einen oder anderen auch betreffen, wenn wir auf die Wechseljahre mal eingehen. Das heißt also, du hattest jetzt schon die ein oder anderen das Thema der Hormone angesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dann insgesamt die Frau in die Menopause kommt, dass man dann in dem Zusammenhang wahrscheinlich sich dann auch eine Auswirkung auf die Schilddrüse ergeben kann.
Ja, da gibt es zwei wesentliche Aspekte, und zwar der wichtigste, oft übersehene Aspekt ist der heiße Knoten, also ein autonomes Adenom, der bei Frauen die Wechseljahre imitieren kann oder sogar auslösen kann bzw. vorziehen kann. Also diese ganzen Symptome mit chronischem Schwitzen und Herzrasen, was man in den Wechseljahren bekommen kann, da sollte man dann tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem Gynäkologen die Schilddrüse abklären. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn die Frauen dann tatsächlich in der Menopause sind, kriegen sie ja meistens Hormonersatzprodukte. Und diese Hormonersatzprodukte können indirekt auf die Schilddrüse wirken, über die Bindungskapazitäten im Blut und zu Unterfunktionen führen. Also das, auch das sollte man dann abklären. Das ist aber kein Problem, über das Labor abzuklären.
Ich stelle mir jetzt gerade mal so der ein oder anderen Hörer, Hörerinnen vor, die dann so sagen, naja, aber trotzdem, also wenn die Schilddrüse so wichtig für den Stoffwechsel ist und sie besser funktioniert, wenn ich ordentlich Jod und Selen zu mir nehme, dann nehme ich mal ganz viel davon und dann wird das auch schon wieder was mit dem Gewicht. Ich vermute mal, das ist falsch.
Ja, das ist doch leider sehr falsch. Also man muss nicht immer zu einem Arzt gehen, also man kann auch mit Heilpraktikern zusammenarbeiten, so wie wir das im Berliner Schilddrüsenzentrum machen, die dann doch ein bisschen mehr Erfahrung haben mit Naturheilstoffen oder Spurenelementen und Vitaminen. Also man muss erstens mal mit der Kombination aufpassen. Also ich bin jetzt nicht immer ein Freund von Multivitaminprodukten, weil dann immer mal eins dabei sein kann, was halt nicht passt, ja, oder was eine Stoffwechselstörung dann verursachen kann, sondern eher von Monopräparaten, aber da ist die Dosierung dann auch sehr wichtig und auch das gehört dann in die Hand eines erfahrenen Mediziners oder Heilberuflers.
Also, dass du sehr erfahren bist, haben wir ja A, schon in der Einleitung gesagt und B, hören wir es ja auch, dass das eben halt auch eine große Leidenschaft von dir ist. Wenn du jetzt mal eine von denen, ich sag mal, wo der Behandlungsverlauf vielleicht interessanter ist, einen typischen Behandlungsverlauf beschreiben würdest, einer von diesen Schilddrüsenerkrankungen, ich weiß nicht, was würdest du dann wählen, vielleicht den Hashimoto oder?
Naja, die Frage muss man, natürlich, jede Erkrankung ist interessant. Ja,
okay, ich wollte damit keine Wertung vornehmen.
Nee, es ist richtig. Aber
ich dachte mir nur, wenn du sagst, okay, bösartige Zelle, gleich Operation, gleich raus, ist ein bisschen kurzer.
Das ist richtig. Also für mich ist natürlich ein Knoten ein Segen, da ich mit der Radiofrequenzablation den so zerstören kann, dass die Patienten immer einen Heilungserfolg haben. Das heißt also, ihre Symptome sind danach weg. Ja, aber deutlich schwieriger ist natürlich eine nicht heilbare Erkrankung wie die Hashimoto-Erkrankung zu therapieren, weil vor allen Dingen die Frauen sind dann doch sehr frustriert, nachdem sie bei der dritten oder fünften Adresse gewesen sind und ihnen immer das Gleiche erzählt worden ist, dass sie eben entweder nichts tun können oder dass Schilddrüsenmedikamente eingenommen werden müssen. Also eine Hashimoto-Erkrankung ist dann doch eine besondere Herausforderung, weil man bei der Erkrankung jeden individuell betrachten muss. Wie gesagt, Lebensstil, Ernährung und so weiter. Und in die Richtung beraten wir ja dann auch.
Ich glaube, man kann ja heutzutage keinen Podcast mehr führen, zumindest wenn es um irgendwelche innovativen Themen geht, ohne das Wort KI nochmal anzusprechen. Du hast es eben schon bei der Bildgebung schon mal kurz so angesprochen. Aber wo würdest du jetzt insgesamt, wenn du mal in die Zukunft schaust, sagen, wo sind wahrscheinlich durch technische Innovation die größten Veränderungen in deinem Fachgebiet?
Na, hauptsächlich in der Bildgebung. Also die KI kann, sagen wir mal, Bildfehler nenne ich es jetzt mal ganz einfach, schon so rausrechnen aus den verschiedenen diagnostischen Verfahren, dass die Bildqualität und die Aussagekraft besser wird. Außerdem gibt es an verschiedenen Universitäten auch Projekte über die KI Stoffwechselvorhersagen. Das fand ich ganz interessant, die TU Graz macht das. Stoffwechselvorhersagen zu treffen anhand des Verlaufs von Blutwerten, also Schilddrüsenwerten, um dann dem Arzt die Dosisentscheidung für L-Tyroxin zum Beispiel oder Tiamazol als Schilddrüsenblocker zu erleichtern.
Machst du denn, weil du, Entschuldigung, es war jetzt ein kleiner Themensprung nochmal zurück, aber bei den Blutwerten schaust du dir dann quasi auch, also machst du dann so eine Mikronährstoffanalyse und guckst dann eben halt, wie dann der Selengehalt im Blut ist und der Jodgehalt etc., PP, Eisen, Magnesium, Zink, you name it. Also ist sowas Standard, so ein wirkliches Blutlabor zu machen?
Also ein Blutlabor zu machen, ja. Was Schilddrüsenhormone angeht oder die Antikörper für Hashimoto oder Basedow oder bei Knoten dann entsprechende Tumormarker. Aber Vitamine und Spurenelemente, bis auf wenige Ausnahmen, gehören da eigentlich nicht dazu. Jod kann man sowieso nur über den Urin richtig bestimmen. Also da macht eine Jodbestimmung keinen Sinn. Und wir haben in der Anfangsphase des Schilddrüsenzentrums mal tatsächlich Magnesium und Zink und Selen gemessen und dann doch festgestellt, dass die meisten einen Mangel haben oder einen relativen Mangel. Das heißt also im unteren Drittel des Referenzbereichs lagen. Also substituieren wir generell bei unserem Hashimoto-Ansatz diese Spurenelemente.
Okay.
Was aber wirklich immer wichtig ist, das Hauptsymptom der Hashimoto ist zum Beispiel die Müdigkeit. Ja? Und in 80% der Fälle ist die Müdigkeit ein Eisenmangel, vor allen Dingen bei Frauen. Bei Frauen, die noch ihren Zyklus haben, ist es wichtig, den Ferritin bzw. den Eisenspiegel zu bestimmen. Nummer 1 und Nummer 2 ist das Wohlfühlhormon Vitamin D3. Bestimmen wir natürlich auch immer mit, weil das doch einen sehr großen Einfluss hat auf mindestens 20 hormonelle Prozesse im Körper.
Wahnsinn, wofür D3 doch alles gut ist. Also man, ich hatte das Gefühl, es ist so ja im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde während Corona gekommen, aber...
Ja, das ist richtig. Corona hat natürlich auch nochmal Schilddrüsenerkrankungen getriggert, vor allen Dingen diese Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto und Basedow. Und da hat Vitamin D natürlich auch eine große Rolle gespielt.
Ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir vielleicht unseren HörerInnen jetzt auch Angst gemacht haben. So, was wäre so ein abschließender Ratschlag, den du jetzt den Zuhörern geben würdest, weil du sagtest, auf der einen Seite jetzt nicht präventiv einfach jetzt hier ins Schilddrüsenzentrum laufen und dann mal gucken, was los ist. Aber auf der anderen Seite kenne ich ja auch das Thema, dass man dann auf einmal sagt, warte mal, aber das Symptom habe ich und das habe ich und oh, ich weiß genau, ich habe was mit der Schilddrüse. Also was wäre jetzt sozusagen dein Ratschlag, um vielleicht zu sagen, keine Panik?
Ja, also vielleicht habe ich das eingangs ein bisschen falsch formuliert. Man sollte jetzt keine Prävention betreiben, wie eben beim Brustkrebs oder beim Prostatakrebs. Aber wenn man der Meinung ist, dass es mit der Schilddrüse zu tun haben könnte, geht man ja zuerst zum Allgemeinmediziner, der differenziert nochmal ein bisschen. Und wenn der Meinung ist, dass man zum Schilddrüsenarzt oder Schilddrüsenspezialisten gehen soll, dann ist das auch in Ordnung. Also sich einmal die Schilddrüse durchchecken zu lassen, ist völlig in Ordnung.
Und wenn man das bei dir machen möchte, dann macht man das im Berliner Schilddrüsenzentrum, wenn ich richtig verstanden habe.
Genau, wir sind das MVZ Antronok in Berlin, Berliner Schilddrüsenzentrum, sind sehr herzlich eingeladen zu kommen. Ja, also wir sind auch darauf spezialisiert als Zweitmeinungsinstitut der Krankenkassen, zum Teil dort darüber zu befinden, ob eine Schilddrüse operiert werden muss, beziehungsweise wie sie alternativ behandelt werden kann. Und da gehören auch die alternativen Behandlungen der Schilddrüsenentzündung wie Hashimoto dazu.
Wenn ich jetzt von dem Thema Wechseljahren mal kurz so zurückspringe auf das Thema Schwangerschaft, das heißt also Kinderwunschthemen. Ich glaube, da gibt es auch einen Zusammenhang zwischen der Schilddrüse und dem Wunsch, Kinder zu bekommen.
Ja, da gibt es einen ganz wesentlichen Zusammenhang, der oft vernachlässigt wird. Also Frauen, die eine nicht richtig funktionierende Schilddrüse haben, egal ob es jetzt Über- oder Unterfunktion ist, sollten schon zusammen mit dem Gynäkologen mal klären lassen über den Schilddrüsenspezialisten, ob die Schilddrüsenfunktion in Ordnung ist. Das kann man ganz einfach übers Labor machen, weil doch die Abortrate sehr hoch ist, beziehungsweise die Unmöglichkeit, schwanger zu werden, doch gegeben ist, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert.
Okay, also ein unerfüllter Kinderwunsch kann tatsächlich auch mit an der Schilddrüse liegen.
Das ist sehr häufig so. Also wir arbeiten mit Kinderwunschzentren zusammen, auch mit vielen Gynäkologen, die dann zu uns schicken, um die Schilddrüse mal abklären zu lassen. Und es ist dann wirklich tatsächlich so, dass das Schwangerwerden braucht einfach ein gesundes oder optimiertes Schilddrüsenmilieu.
Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ist Schilddrüse eigentlich so ein Party-Talk? Also wenn die Leute mal dann hören, was du so machst, fängt dann jeder an, mit dir über die Schilddrüse zu reden?
Kein Kommentar, sonst reden wir jetzt hier ja auch noch weiter. Nein, Quatsch. Ja, es ist wirklich so. Also wenn man sagt, dass man auf die Schilddrüse spezialisiert ist, dann hat jeder auf der Party dann auf einmal Schilddrüse. Oder Schilddrüsen ähnliche Symptome.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Diesen Sonntag zum Beispiel stellen wir euch 11 neue Sportprodukte vor, mit denen ihr euer Pre- und Post-Workout optimieren könnt. Den Newsletter abonniert ihr unter www.sunday.de/newsletter. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, nicht nur Gesundheitspodcasts zu hören, sondern die Zukunft der Gesundheit aktiv mitzugestalten? Bei Sunday Natural suchen wir Menschen, die gemeinsam mit uns einen echten Impact schaffen wollen. Ob in der Produktentwicklung, im Marketing, im International Business Development oder in IT und Finance. Bei uns warten spannende Herausforderungen auf dich. Als diverses Team in Berlin bieten wir zahlreiche Benefits und eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur. Schau doch mal vorbei unter www.sunday.de/jobs. Wir freuen uns darauf, dich bald kennenzulernen.